Zunächst ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen, für die Einladung. Ich bin gerne hier zu Ihnen gekommen nach Rheinbach. Uns verbindet ja auch manches miteinander. Judith Hildebrand und Andreas Hildebrand waren sehr eng mit dem Bibelseminar verbunden. Judith hat einige Jahre bei uns unterrichtet. Jetzt ist Ricarda Munsert an die Stelle von Judith getreten. Von daher haben wir manche Verbindungen zu Ihnen. Darüber freuen wir uns. Ich darf Ihnen herzliche Grüße vom Bibelseminar Bonn mitbringen und auch von der evangelischen Freikirche in Bornheim, wo ich selbst Mitglied bin. Das Wort Gottes, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 18. Wir haben eben schon von Albert Janke eine treffende Einleitung bekommen. Ich lese uns aber den Bibeltext vor, damit wir das Wort Gottes auch im Original hören. 2. Mose 18 von Vers 13 an. Am andern Morgen setzte sich Mose, um dem Volk Recht zu sprechen, und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Sein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde. Dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es alleine nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme. Ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrest, den Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk allezeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen, alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir's leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet. Und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und er wählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, 50 und über 10, dass sie das Volk allezeit richteten, die schweren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Wie schaffe ich das bloß? Moses Überforderung. So heißt der Predigttext, so heißt die Überschrift für diesen Gottesdienst. Man könnte auch ganz modern formulieren, wie man einen Burnout vermeiden kann. Wir dürfen nicht vergessen, das Volk Israel ist mit 600.000 Männern seinerzeit aus Ägypten ausgezogen. Zu den 600.000 Männern kamen Frauen und Kinder dazu. Wahrscheinlich waren es über 2 Millionen Menschen, die durch das Rote Meer gezogen waren und die sich dann insgesamt 40 Jahre in der Wüste aufhielten. 2 Millionen Menschen, die von einem Mann angeführt wurden, nämlich von Mose. Man kann sich vorstellen, dass die Situation der Juden keine besonders angenehme Situation war. Es gab kein fließendes Wasser. Es gab keine Bäckerei, wo man die Brötchen morgens holen konnte. Es gab keine Schule, wo man mal die Kinder hinschicken konnte, um etwas Ruhe zu haben. Es gab keine festen Häuser, die den Lärm der Nachbarn draußen hielten, sondern man wohnte in der Wüste Zelt an Zelt. Stellen Sie sich das mal vor. Streit ist doch vorprogrammiert. Ist nur jemand laut nebenan, man kann nicht schlafen, schon ist der Ärger da. Und so hatte Mose Tag für Tag zu schlichten. Und das bei über 2 Millionen Menschen. Ein Job, der ihm bald zu schwer wurde. Man kann sich gut vorstellen, dass sich bei ihm bereits erste Burnout-Symptome zeigten. Allerdings erkannte das niemand, bis jemand von außen hinzukam, nämlich sein Schwiegervater Jethro. Er kam auf Besuch, wollte wahrscheinlich seine Tochter und die Enkelchen mal sehen. Und dann sieht dieser Jethro und denkt, was geht denn hier ab? Ist doch unmöglich, dass ein Mann für 2 Millionen Menschen zuständig ist. Und dann kommt es zur Wende. Wir wollen uns diese Wende anschauen in 5 Punkten, die ich weitergeben möchte. Zunächst der erste Punkt, hinterfrage alte Traditionen. Hinterfrage alte Traditionen. In unser aller Leben gibt es Traditionen. Die haben auch ihr Recht. Traditionen sind meistens gut und nützlich. Wir geben sie weiter von einer Generation zur anderen. Doch Traditionen entsprechen nicht unbedingt dem Willen Gottes. Sie decken sich nicht unbedingt mit dem, was in der Heiligen Schrift steht. Ich will Ihnen nur 2 Beispiele geben. Seit Jahrhunderten feiert die evangelische Christenheit Gottesdienst so wie Sie. Sonntagmorgens um 10 Uhr. Das ist eine gute Tradition, ohne Zweifel. Aber steht irgendwo geschrieben, dass man nicht auch um 9 Uhr Gottesdienst feiern könnte? Man könnte es. Oder um 11 Uhr? Man könnte es auch. Es gibt kein Gebot Gottes in der ganzen Bibel, das uns vorschreibt, ihr müsst Sonntag morgens um 10 zusammenkommen. Das ist eine Tradition. Das ist eine Konvention, die wir untereinander festgelegt haben. Es hat sich bewährt. Es ist gut. Wenn wir allerdings merken würden, dass wir, sagen wir um 11 Uhr, mehr Menschen erreichen könnten mit Gottes Wort, dann sollten wir durchaus überlegen, ob wir den Gottesdienst nicht eine Stunde zurückverlegen auf 11 Uhr. Dann könnten wir diese Tradition brechen, ohne dass wir gegen Gottes Willen verstoßen. Oder ein 2. Beispiel. Seit 200 Jahren etwa, 150 bis 200 Jahren, also auch schon viele Generationen, ist es über Weihnachten in Deutschland Sitte, dass man einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellt. Eigentlich eine komische Sitte, ein Baum im Wohnzimmer. Aber die Deutschen tun das, nicht nur die Deutschen. Weihnachten kommt ein Baum ins Wohnzimmer, eine Tanne, eine Edeltanne. Steht das in der Bibel? Nein, nirgendwo. Ich kann sehr wohl Weihnachten feiern und an die Geburt Jesu denken, ohne Baum und ohne Lametta. Es handelt sich nur um eine Tradition, die wir übernommen haben von unseren Eltern und die wir weiterführen. Traditionen dürfen hinterfragt werden. Das, was wir nicht hinterfragen sollen, ist Gottes Wort. Hier redet Gott. Und das gilt auch heute im Jahre 2013. Aber das, was wir von unseren Eltern übernommen haben, vieles ist ohne Zweifel gut. Aber dennoch sind wir berechtigt, gewisse Sitten und Gebräuche zu hinterfragen, kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Genau das passiert hier in diesem Text. Jethro kommt und sieht eine Tradition, die sich eingebürgert hat bei den Juden. Mose spricht recht. Und Jethro merkt, der Mann ist hoffnungslos überfordert. Diese Tradition müssen wir verändern. Zum Wohle meines Schwiegersohns und zum Wohle des ganzen Volkes. Hinterfrage also durchaus schon mal alte Traditionen. Denke über dein Leben nach. Dazu ist es gut, dass man manchmal sich von außen selbst betrachtet, beziehungsweise einen Außenstehenden bittet, auf das eigene Leben zu schauen. Eine Art Mentor, Supervisor. Zu sagen, schau dir mal mein Leben an. Was läuft da falsch? Was läuft da verkehrt? Ich bin ja manchmal betriebsblind. Mose war auch betriebsblind und die Juden auch. Es war halt üblich, es war Sitte. Bis dann ein anderer von außen kam und ihnen die Augen öffnete und sagte, nein, nein, das ist keine gute Tradition. Hier müssen wir Neues einführen. Zweiter Gedanke, erkenne deine Grenzen. Erkenne deine Grenzen. Ein einzelner Mann kann nicht die Rechtsangelegenheiten von 2 Millionen Menschen regeln. Doch das hatte Mose anscheinend zunächst nicht begriffen. Er hat einfach Tag für Tag seine Arbeit getan. Treu, wie er war, zuverlässig. Von ihm sagt die Bibel, er war ein sehr zuverlässiger und demütiger Mann. Da, wo er hingestellt war, da stand er, dann tat er seinen Job. So, wie man das auch von Christen eigentlich erwarten sollte. Doch als Jethro kam und Mose in seinem Alltagsjob betrachtet, dann fallen Jethro 2 Dinge auf. Erstens, Mose überfordert sich selbst. Und zweitens, er überfordert auch das Volk. Denn es bilden sich lange Schlangen vor dem Zelt Moses. Die Leute müssen sehr viel Geduld mitbringen. Von morgens bis abends, steht es hier, stehen die Leute da und Mose spricht recht. Ich zitiere wörtlich den Vers 18. Jethro, sein Schwiegervater, sagt, du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. Wahrscheinlich fallen bei diesen Worten dem Mose die Schuppen von den Augen. Er begreift, Mensch, der Jethro hat recht. Das ist ja echt zu schwer für mich. Ich mache mich hier kaputt in diesem Job. Mose erkennt seine Grenzen. Sich Grenzen einzugestehen ist schwierig. Man macht sich dadurch ein Stück weit verwundbar. Wenn ich zugebe, das kann ich nicht, ich bin überfordert. Ja, ich mache mich verwundbar gegenüber anderen. Die schauen dann auf mich und sagen, der ist doch nicht so fähig. Der ist wohl schwach, hat eine schlechte Gesundheit. Ja, in der Tat, ich mache mich verwundbar. Doch es ist allemal vernünftiger, sich selbst verwundbar zu machen, als nachher in einer schlimmen Krankheit zu enden. Als ich die Predigt vorbereitete, dachte ich da an einen bekannten Politiker, dem es genau so ergangen ist, Matthias Platzeck. Er war bis Sommer dieses Jahres der Ministerpräsident von Brandenburg. Dieser Mann hatte vor Jahren einen Burnout gehabt. Aber stark sein, wie sich das für einen Mann gehört, weitermachen. Der machte weiter. Irgendwann, Anfang dieses Jahres, bekam er einen Schlaganfall. Einen leichten, aber eben doch einen Schlaganfall. Und dann merkte er, jetzt ist Schluss. Dann ist er in diesem Sommer freiwillig zurückgetreten, halb freiwillig, halb unfreiwillig. Die Gesundheit zwang ihn dazu. Präventiv hätte er arbeiten und viel vorher die Notbremse ziehen können, um nicht erst in eine solche schwere Krankheit hineinzuschlittern. Erkenne deine Grenzen. Wenn du merkst, dass du überfordert bist, geh einen Gang zurück. Dritter Gedanke, lerne zu delegieren. Jethro will seinen Schwiegersohn Mose schützen, deshalb gibt er ihm einen klugen Rat. Er sagt, verteile die Arbeit auf mehr Schultern. Alleine kannst du nicht das ganze Volk tragen. Deine Schultern sind zu schmal. Verteile die Arbeit auf mehr Schultern. Du hast doch viele Leute, die mithelfen können. Macht abgeben. Delegieren bedeutet immer Macht abgeben. Macht abgeben aber fällt vielen Menschen schwer. Macht haben ist vor allem für Männer etwas sehr Wichtiges. Das war in der Antike so und das ist heute noch genauso. Männer haben gewisse Machtsymbole. In der Antike war das etwa ihr Schwert, ihre Waffenrüstung, ihr Frauenharem. Damit zeigten sie, wir sind mächtig, wir haben Einfluss. Heute sind das dicke Autos, mit denen man vorfährt, und Vorstandspöstchen, die man begleitet. Ich habe Einfluss. Ich bin jemand in dieser Gesellschaft. Ich habe Macht. Von dieser Macht etwas abzugeben, also zu delegieren, das fällt uns schwer. Genau das aber sollen wir tun. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir demütig leben sollen. Er hat gesagt, wer unter euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Mose war ein solcher demütiger Mann. Deswegen nimmt er den Rat seines Schwiegervaters auch ernst. Er gibt Macht ab, weil er weiß, es gibt andere Menschen, die können auch etwas. Nicht nur ich bin klug, sondern Gott hat mir Leute zur Seite gestellt, zur Rechten und zur Linken, die auch fähig sind. Und warum sollte ich denen nicht ein wenig von meiner Macht abgeben und dadurch Selbsterleichterung erfahren, aber auch dem Volk Erleichterung geben? Die Wartezeiten sind nicht mehr so lange. Sie kommen schneller dran. Und ich widme mich nur den ganz schweren Fällen. Freilich, und das ist wichtig, man muss sich die Leute ansehen, denen man Macht abgibt. Und das sagt der Schwiegervater ja auch sehr deutlich. Er rät Mose, ich zitiere, Vers 21, sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, die wahrhaftig sind und die dem ungerechten Gewinn Feind sind. Drei ganz wichtige Charaktereigenschaften, die Leiter innehaben müssen. Das erste ist, es müssen redliche, aufrichtige Leute sein. Leute, auf deren Wort man sich verlassen kann, bei denen ein Ja ist und ein Nein ist. Das zweite, was der Schwiegervater nennt, ist, sie müssen gottesfürchtig sein. Gottesfürchtig sein, das heißt, ich weiß, über mir steht jemand und dem bin ich verantwortlich. Mit allem, was ich tue, ich bin nicht letzte Instanz. Egal, was ich im Leben tue, rede oder auch lasse und schweige, ich werde mich einmal vor meinem Schöpfer zu verantworten haben. Ich bin kein kleiner Gott, der hier tun und lassen könnte, was er wollte. Irgendwann werde ich sterben und dann stehe ich vor meinem himmlischen Richter. Gottesfurcht ist etwas ganz Wichtiges, das bewahrt vor vielen törichten Fehlern und Sünden. Und das Dritte, sie müssen dem Gewinn Feind sein, übersetzt Luther. Das heißt, nicht aufs Geld schielen. Viele Menschen schielen aufs Geld. Sie wollen immer schnell einen Euro einsacken und reich werden. Nein, das ist nicht gut. Gerade im Bereich der Gerichtsbarkeit ist das wichtig. Ein Richter muss unbestechlich sein. Er darf nicht aufs Geld schielen. Er muss den Armen genauso fair behandeln, wie er den Millionär behandelt. Das ist nicht leicht, muss aber so sein. Sonst ist er kein guter Richter. Es geht also, das macht der Schwiegervater deutlich, in erster Stelle gar nicht mal um eine hohe Bildung, um irgendwelche akademischen Abschlüsse, sondern es geht ums Herz. Das Herz, das wahrhaftig, redlich und auf Gott hin ausgerichtet ist. Solche Mitarbeiter, die sind gut. Mit denen kannst du deine Macht teilen. Das ist sein Rat. Und ich denke, das ist ein kluger Rat. Ein Rat, den wir auch heute noch genauso beherzigen sollten, wie dies damals Mose getan hat. Jethro gibt in diesem Zusammenhang noch einen weiteren klugen Rat. Er sagt, die Mitarbeiter des Moses sollen nicht alle im gleichen Umfang mit Macht betraut werden. Ist doch verständlich. Die Begabungen sind unterschiedlich. Es gibt Abteilungsleiter, die haben keine Probleme, eine Abteilung mit 100 Mitarbeitern anzuleiten. Es gibt andere Abteilungsleiter, die sind mit 20 Leuten schon überfordert. Es gibt Pastoren, die können eine Gemeinde mit 1000 Leuten leiten. Es gibt andere Pastoren, die sind mit 200 schon überfordert. Die Kompetenz ist unterschiedlich. Ein kluger Leiter weiß das und er gibt seinen Mitarbeitern nur so viel Macht, wie er spürt, dass sie tragen können, damit er seine Leute nicht überfordert und frustriert. All das weiß Jethro, dieser kluge Schwiegervater, und all das gibt er dem Mose vor 3000 Jahren schon weiter. Das sind eigentlich moderne Managementgrundsätze, könnte man sagen, die wir hier in der Bibel finden, die heute noch genauso aktuell sind, und jeder Chef, der sich daran orientiert, wird klug handeln und Erfolg haben in seinem Leben. Punkt 4. Erfülle deinen Auftrag. Erfülle deinen Auftrag. So muss ich eigentlich betonen, das ist doch unterstrichen und kursiv. Jethro will seinen Schwiegersohn vor einem Burnout schützen. Er möchte aber zusätzlich, dass Moses sich auf seine Kernkompetenz besinnt. Moses Aufgabe ist eigentlich das Wort Gottes und das Gebet. Und nicht den ganzen Tag von morgens 8 bis abends 8 zu stehen und irgendwelche Streitigkeiten zu schlichten. Er sagt zu Mose, besinne dich auf deine Kernkompetenz. Dazu hat dich Gott doch berufen. Und Mose beginnt das auch zu begreifen. An dieser Stelle werden wir an eine Geschichte im Neuen Testament erinnert. Kann man nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 6. Da war folgende Situation. Es war die erste Christengemeinde überhaupt, die es gab, in Jerusalem. Diese Gemeinde wuchs. 1000, 2000, 3000, 5000 Mitglieder. Und wie das so ist, in einer Gemeinde gibt es immer wohlhabendere und weniger wohlhabende. Und in dieser großen Gemeinde mit mehreren tausend Mitgliedern gab es auch eine Reihe bedürftiger Menschen. Menschen, die nicht einmal das tägliche Auskommen hatten. Die kamen zu Petrus, Johannes, Kobus und sagten, gebt uns zu essen. Wir wissen gar nicht, wie wir durchkommen sollen. Und dann fingen die Apostel an, so eine Art, man könnte sagen, Jerusalemer Tafel einzurichten. Tafeln sind also gar nichts Modernes, gab es damals auch schon, vor 2000 Jahren. Sie beginnen, Nahrungsmittel von den Wohlhabenden, die übrig hatten, einzusammeln, und sie verteilen sie an bedürftige Leute. Irgendwann haben sie so viel mit diesem Job zu tun, dass sie gar keine Zeit mehr haben, um sich auf Gottes Wort zu konzentrieren und um zu beten. Und dann rufen sie die ganze Gemeinde zusammen, machen eine Gemeindemitgliederversammlung und sagen, liebe Brüder und Schwestern, wir sind doch eigentlich zuständig, um Gottes Wort zu predigen, um zu beten, um euch in der Seelsorge zu dienen. Inzwischen dienen wir am Tisch. Wir organisieren Lebensmittel. Das ist doch nicht unser Job. Schaut euch mal unter euch um nach geisterfüllten Männern, die diesen Job, diese Aufgabe wahrnehmen können. Dann wurden die 7 ersten Diakone gewählt. Diakone sind Diener der Gemeinde, gibt's bis heute. Eine gesunde biblische Gemeinde hat immer 2 Ämter. Das eine Amt ist das Ältestenamt, da gehört auch der Pastor zu. Das zweite Amt ist das Diakonenamt. Die Ältesten sind für die geistliche Leitung der Gemeinde zuständig. Die Diakonen sind für die technischen Belange zuständig. Die sitzen in der Technik da hinten, sind dafür zuständig, dass das Bild ist, dass das Mikro funktioniert, Saalbestuhlung machen sie, den Begrüßungsdienst machen sie und. Das sind die Aufgaben der Diakone. Wichtige Aufgaben. Ohne diese Aufgaben würde kein Gottesdienst laufen. Man darf auf keinen Fall auf sie herabschauen, sondern es sind zentrale, wichtige Aufgaben. Aber das Geistliche muss von denen getan werden, die die geistliche Leitung innehaben. Die Ältesten, der Pastor. Und das begriffen damals die Apostel. Und so wurden die ersten Diakone in der Jerusalemer Gemeinde eingesetzt. Und die Apostel widmeten sich wieder ihrer Kernkompetenz. Beten, Seelsorge, predigen. Ähnlich begriff es Mose. Erfülle deinen Auftrag. Keiner von uns kann alles. Wir haben alle nur ein ganz bestimmtes Begabungsspektrum. Und dieses Begabungsspektrum, das sollen wir treu ausfüllen. Wenn das in einer Gemeinde geschieht, dann läuft die Gemeinde gut. Das Problem in unseren Gemeinden ist häufig, es gibt einige Leute, auf denen lastet sehr viel Arbeit. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die tun gar nichts. Die kommen nur sonntags, halten den Stuhl warm, hören zu und gehen wieder nach Hause. Aber das ist nicht das Prinzip der neutestamentlichen Gemeinde, sondern jedes Gemeindemitglied soll irgendwo einen Bereich haben in der Gemeinde, wo es dient, wo es mithilft. aber entsprechend der eigenen Begabung. Das gilt übrigens nicht nur für die Gemeinde, es gilt eigentlich auch für den Beruf. Und das wissen wir auch. Jemand, der, sagen wir mal, kein räumliches Vorstellungsvermögen hat, der wird in der Regel keine Architektur studieren. Oder jemand, wenn er Blut sieht, der ohnmächtig wird, der wird nicht Krankenschwester oder Krankenpfleger werden. Das wissen wir alle. So leben wir auch, damit wir uns nicht überfordern. Wir müssen also unseren Auftrag, unsere Begabung erkennen und entsprechend in unserem Leben umsetzen. Das gilt für die jungen Leute, die sich darüber Gedanken machen, was soll ich mal werden? Bei über 300 Ausbildungsberufen und was weiß ich, 100 Studienfächern, die angeboten werden, ist das wahnsinnig schwer. Da muss man suchen, muss sich informieren, aber auch beten und auf Leute hören, die einen gut kennen. Von außen einen Rat einholen und sagen, du, wie schätzest du mich ein? Wäre das für mich der richtige Weg, den ich gehen soll, beruflich, oder bin ich damit überfordert, unterfordert? Du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Rat von anderen und Rat von Gott einzuholen, ist wichtig in diesem Zusammenhang. Genauso dürfen wir auch in der Gemeinde zum Pastor oder zu einem der Ältesten gehen und sagen, ich möchte in der Gemeinde dienen, aber ich weiß nicht so recht, wo kann ich dienen? Du kennst mich seit 5 Jahren. Was denkst du? Wo könnte ich hier in der Gemeinde meinen Dienst erfüllen? Wo liegt meine Begabung? Hilf mir, meinen Platz zu finden. Erfülle deinen Auftrag. Wenn du das tust, wirst du dich nicht überfordern. Du wirst aber dazu beitragen, dass das Gemeindeleben insgesamt gut funktioniert und harmonisch ist. Und nicht die einen zu viel machen müssen und die anderen gar nichts machen. 5. letzter Gedanke. Ringe um Stille. Dieser Punkt geht so ein wenig über den Predigttext hinaus, aber scheint mir sehr wichtig zu sein. In unserer Zeit ist es schwerer, einen Burnout zu vermeiden, als es zu Moses Zeiten war. Denn heute sind wir einmal beruflich sehr stark eingespannt, stehen oft unter Druck und Stress. Und dann haben wir zweitens auch eine sehr geölt laufende Freizeitindustrie, die uns ganz in Beschlag nimmt. Und das ist ein großes Problem, gerade bei jungen Leuten, auch bei meinen eigenen Kindern sehe ich, wie ihre Freizeit sehr stark ausgefüllt ist mit allen möglichen Dingen, die ihnen vorgegeben werden von eben der Freizeitindustrie. Angefangen von der Computertechnik, Internet, Facebook, wo die jungen Leute überall vernetzt sind und wo sie meinen, mitmachen zu müssen. Und sie kommen gar nicht mehr zur Ruhe und zur Stille. Der moderne Mensch ist überdreht und überreizt. Ich hörte kürzlich von einer Studentin, Kollegin von Kommilitonin von unserer ältesten Tochter, die erzählte uns das so, sagte, die hat seit Wochen lang nicht mehr schlafen können. Bis morgens um 6 wälzt sie sich im Bett und dann fällt sie für 2-3 Stunden in Schlaf. Total überdreht, total überreizt durch einmal Konsum der modernen Medien, aber auch durch den Druck im Studium und die vielen Kontakte, die man mit Freunden hat. Irgendwann sind manche Menschen überreizt, können sich nicht mehr abschotten und dann reagiert die Seele unter anderem mit Schlaflosigkeit. Ein Phänomen, das heute immer häufiger vorkommt. Säkulare Medien, säkulare Forscher haben in den letzten 10 Jahren erkannt, wir müssen unser Leben umstellen. Manche sprechen davon, dass wir das Leben entschleunigen müssen. Wir müssen Geschwindigkeit rausnehmen aus unserem Leben. Ich las vor einigen Jahren einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt. Schon die Überschrift fesselte mich. Die Überschrift lautet, im Leben leben lernen. Im Leben leben lernen. Und die Autoren, selbst Ärzte, beschrieben so ein wenig die Situation ihrer Kollegen und sagten, wir stehen heute unter einem wahnsinnigen Druck im Krankenhaus, in der Praxis. Wir rotieren von einem Krankenbett zum anderen. Wir kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Und irgendwann kollabieren wir, brechen wir zusammen. Burnout, der einen und anderen Schlaganfall, Herzinfarkt oder was auch immer, Depression, Erschöpfungsdepression. Was machen wir falsch in unserem Leben? Und dann kommen diese Ärzte in dem Artikel zu einem ganz interessanten Ergebnis. Sie sagen, wir Ärzte, wir müssen ganz neu lernen, täglich 30 Minuten stille Zeit in unseren Alltag bewusst einzuplanen. Wörtlich stand in diesem Artikel, stille Zeit. 30 Minuten stille Zeit. Der Begriff stille Zeit ist ja ein typisch christlicher Begriff. Christen sprechen davon, wir brauchen unsere stille Zeit. Bibel lesen, Gebet, Ausrichtung auf Gott. Und hier sagen Autoren in einem völlig weltlichen Organ, Deutschen Ärzteblatt, über 300.000 Auflage bekommt jeder Arzt zugeschickt, hier sagen völlig weltliche Autoren, wir müssen neu lernen, stille Zeiten in unseren Alltag einzubauen. Sonst gehen wir vor die Hunde. Als ich das las, dachte ich, die Leute haben recht. Wir brauchen das auch. Und wir Christen haben das inzwischen teilweise verloren und vergessen. Wenn Eheleute zu mir in die Seelsorge kommen, Eheleute, die irgendwelche Beziehungsprobleme haben, dann stelle ich im Laufe des Beratungsgesprächs meistens eine Frage, und die lautet, beten Sie gemeinsam? Christliche Eheleute. Und dann kommt häufig nur ein, ja, bei Tisch beten wir, Tischgebet. Sage ich, ist das alles? Ja, das ist alles. Mehr beten wir nicht zusammen. Christliche Eheleute, die ja den gleichen Gott glauben, haben keine Gemeinschaft in der Stille vor Gott, außer einem auswendig gelernten Tischgebet. Das kann doch nicht wahr sein. Da läuft doch was schief. Wenn mein Ehepartner Christ ist, ich spreche davon, dass beide Christen sind, wenn das anders ist, ist es natürlich eine ganz andere Situation. Aber wenn mein Ehepartner Christ ist, sollte es doch das Normalste von der Welt sein, sich mit diesem Partner zusammen stille Zeit vor Gott machen. Ich mir Zeit nehme, um meine Anliegen gemeinsam, in meinem Fall mit meiner Ehefrau, vor Gott zu bringen. Liebe Gemeinde, diese Zeiten der Stille sind uns in den letzten Jahren verloren gegangen. Das ist mit ein Grund für viele Probleme in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Ringe um Stille. Man muss stille Zeiten in seinen Terminplaner integrieren. Man darf nicht denken, das ergibt sich irgendwann so im Laufe des Tages. Es ergibt sich nichts. Wir haben viel zu viele Termine. Wir haben viel zu viele Aufgaben. Wenn wir nicht ganz bewusst sagen, von morgens 6 Uhr bis 6.30 Uhr oder von abends 21.30 Uhr bis 22 Uhr, habe ich meine stille Zeit, dann werden wir überhaupt keine haben. Das wäre die Erfahrung. Ich möchte Sie heute Morgen herausfordern und fragen, pflegen Sie diese stille Zeit mit Jesus vor Gott, wenn möglich auch mit Ihrem Ehepartner? Oder haben Sie das schon verloren? Lesen Sie das Wort Gottes, die Bibel, oder sind Sie so beschäftigt mit allen möglichen Aufgaben, dass Sie das Wichtigste aus dem Horizont verloren haben? Der Teufel will nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Er will uns ständig mit Musik, Betriebsamkeit und Action umgeben, damit wir ja nicht anfangen zu beten oder die Bibel zu lesen. Als Jesus nach einem anstrengenden Einsatz mit seinen Jüngern die Jünger zu sich rief und sagte, das, was ihr jetzt braucht, ist, geht allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Als Jesus das tat, wunderten sich die Jünger, dass er ihnen Ruhe verordnete. Ruhe gebot. Geht an eine einsame Stätte, geht in die Wüste, ins Kloster und ruht ein wenig. Ich habe diese Erfahrung vor ein paar Jahren erstmals gemacht und gemerkt, wie wertvoll das ist. einem Wochenende bin ich in ein Kloster gegangen, für einige Tage. Völlige Abgeschiedenheit. Mag man lachen, ich bin nicht katholisch geworden, keine Sorge, ist ja nicht schlimm, katholisch zu sein, aber ich bin ja überzeugter Protestant, überzeugter Baptist. Ich bin nicht katholisch geworden, aber diese Ruhe im Kloster war etwas Himmlisches. Hier auf der Insel Nonnenwerth, etwas südlich von Bonn, gibt es ein Kloster. Man fühlt sich wie an der Nordsee oder an der Ostsee. Man sieht die Schiffe vorbeifahren und ist doch ganz heimatnah und kann ideal ausspannen zu sehr erschwinglichen christlichen Preisen. Ich empfehle Ihnen so etwas. Nehmen Sie sich Zeit mal für einen Klosteraufenthalt. Als ich merkte, dass meine Frau sehr viel um die Ohren hatte, habe ich ihr gesagt, so, und du gehst jetzt auch mal ins Kloster. Ohne mich. Dann habe ich sie für ein Wochenende dort angemeldet und sie ist auch dahin gegangen. Sie sagt, das war wirklich eine gute Erfahrung. Man muss hin und wieder die Batterien, die Akkus aufladen. Wir sind keine Maschinen. Wir können nicht 24 Stunden am Tag unentwegt laufen. Das geht nicht. Sondern wir sind Menschen mit einer Seele. Und diese Seele muss immer wieder zur Ruhe kommen, zur Ruhe in Gott, muss neue Kraft tanken, muss aufladen. Wer sich vor einem Burnout, und damit komme ich zum Schluss, wer sich vor einem Burnout retten will, der sollte wie Mose 4 Dinge tun. Erstens, seine Grenzen anerkennen. Zweitens, Aufgaben delegieren. Drittens, gabenorientiert arbeiten. Und viertens, immer wieder die Stille vor Gott, dem Allmächtigen, suchen. Amen. Lassen Sie uns aufstehen, ich möchte uns im Gebet leiten. Soweit es möglich ist, aufzustehen. Wer sitzen bleiben will, kann noch sitzen. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, dein heiliges Wort, das ja 2000 Jahre alt ist, ist doch zugleich so unerhört aktuell, dass es uns modernen Menschen im 21. Jahrhundert hilft, ein gelingendes Leben zu führen. Du hast uns heute Morgen einen Text gegeben, der ist mindestens 3000 Jahre alt, Herr. Und doch merken wir, wie viel da drin steckt. Dein Wort ist eben dein Wort, ist Gottes Wort. Und weil du ja alle Zeiten überblickst, mit einem Augenblick alles überblickst, deswegen weißt du auch, was du in dein Wort hineingenommen hast und was uns heute im Jahre 2013 gut und nützlich ist. Herr, lass uns demütige Hörer deines Wortes sein, die dies annehmen und auch in die Realität umsetzen. Hilf uns, dass wir täglich die Stille mit dir suchen, dass wir uns nicht zu sehr vereinnahmen lassen von Karriere und von Freizeitaktivitäten. Das Wichtigste, Herr Jesus Christus, bist du. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele. So sagt dein Wort. Und das stimmt. Was hilft es, wenn wir Millionäre sind? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden alles hier zurücklassen. Herr, es geht um Wichtigeres. Es geht um dich. Es geht um deine Ehre. Es geht darum, dass wir zu deines Namens Preis leben und dass wir für unsere Mitmenschen nützlich sind und ihnen helfen auf ihrem Lebensweg. Dazu gib uns Gnade. Dazu hilf uns durch deinen guten Heiligen Geist. Und erinnere uns immer neu an diese wichtigen Wahrheiten deines Wortes, die wir heute Morgen gehört haben. Amen.